Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt ist es 6:30 Zeit für unsere Sendung «Zwischenhalt» hier auf dem Eis. Heute reden wir unter anderem mit dem höchsten Protestant von unserem Land, mit dem Präsident vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, Thomas Wipf. Das gerade in ein paar Minuten. Zuerst jetzt aber der Blick nach Jerusalem und dort zu der berühmten Grabeskirche. Protestanten, Katholiken und auch Orthodoxe. Es gibt viele christliche Konfessionen, es gibt aber nur ein Jesus Christus. Sein Grab soll angeblich in Jerusalem unter der Grabeskirche liegen. Und weil das Grab einzigartig ist, streiten sich Christen, wer über den Ort darf bestimmen. Wegen dem jahrhundertalten Streit ist Grabeskirche irgendwann aufgeteilt worden. Mönch und Priester von 6 verschiedenen Konfessionen feiern dort nicht nur ihre Gottesdienst, sondern sie leben auch dort in der Grabeskirche. Der deutsche Filmemacher, der Hayo Schumerus, hat jetzt einen Film drüllt über das Zusammenleben in dieser Grabeskirche. Die Michel Renaud über den Film und über die konfliktreiche Geschichte der Jerusalemer Grabeskirche.
Die Grabeskirche steht in der Altstadt von Jerusalem, auf dem Hügel Golgatha, wo Jesus gekreuzigt und begraben worden sei. Sie ist der heiligste Ort vom ganzen Christentum. Gebaut hat sie der römische Kaiser Konstantin im Jahr 335. Ursprünglich hat sie der griechisch-orthodoxen Kirche gehört. Im Laufe der Zeit haben aber auch die anderen Konfessionen das eine oder andere Eckchen davon in Besitz genommen, wenn sie zum Beispiel eigene Räume an die Grabeskirchen angebaut haben oder wenn ihnen ein weltlicher Herrscher ein Stückchen von der Kirche zugesprochen hat. So kommt es, dass heute ein Mönch und Priester von 6 verschiedenen Konfessionen in der Grabeskirche leben. Griechisch-orthodoxe und syrische Christen, Katholiken und Armenier, ägyptische Kopten und äthiopische Abessinier. In ihren Teil von der Kirche haben sie sich alle häuslich niedergelassen, haben Schlafräume gebaut und kleine Küchen. Das Zusammenleben von dieser Wohngemeinschaft wird bestimmt von einem strengen Regelwerk. Die Gebetszeiten, der Zugang zum Grab, der Putzplan und wer das wenn welche Teil von der Kirche darf brauchen, das alles ist minutiös festgelegt, weil der Frieden zwischen den einzelnen Konfessionen ist labil. Jeder Quadratmeter Platz, jede Minute fürs Gebet wird eifersüchtig gegen die anderen verteidigt. Der deutsche Filmemacher Hayo Schumerus hat mehrere Monate in der Grabeskirche gelebt und hat das Zusammenleben der Mönch mit seiner Kamera dokumentiert. Normalerweise sind die Zeiten für einen Gottesdienst streng reglementiert. An hohen Feiertagen gibt es aber Kollisionen. Dann ist nämlich die Kirche bumsvoll mit Gläubigen und mehrere Konfessionen feiern ihre Messen nebeneinander. Singen, das Beten und Stimmen der Gläubigen vermischen sich so zu einer einzigen religiösen Kakophonie. Dann gibt es aber plötzlich ein Gedränge. 2 Prozessionen sind sich in die Quere gekommen. Die Leute gehen aufeinander los und der israelische Sicherheitsdienst muss dazwischen gehen. Das ist etwas, was man zu Europa nicht kennt. Auch für ihn sei das ganze neue Erfahrung gewesen, sagt Filmemacher Hayo Schumerus. Er ist in Norddeutschland in einer evangelischen Pfarrersfamilie aufgewachsen und hat von dort her eher einen vernünftigen, nüchternen Glauben kennt, sagt er. Die Grabeskirche sei hier das pure Gegenteil.
Gerade dieses Haptische, dieses Begreifen können, dieses Anfassen, sich auch einfach fallen lassen, das hat mich begeistert und fasziniert in der Grabeskirche. Der Ort ist kein vernünftiger Ort, es ist ein sehr menschlicher Ort und hier bringen die Menschen auch ihr Menschsein mit.
Jeden Tag kommen tausende Pilger und Touristen.
Was für ein Busbahnhof, Gedränge, Geschiebe und auch der Alltag der Mönche und der Patrister in der Grabeskirche ist auch viel geprägt davon, das zu organisieren. Allein diese Menschenmassen irgendwie so durch das Gebäude schieben zu können.
Die Grabeskirche sei zwar heilig, aber am Tag wirke sie unglaublich profan und weltlich, sagt der Hayo Schumerus. Die spirituelle Seite von dem Ort können wir nur zur Nacht sehen, wenn die grossen Türen beschlossen sind und nur die Mönche und die Priester in der Kirche zurückbleiben. Dann beten die Mönche. Abwechselnd singen sie am Grab von Jesus und verbrennen die ganze Nacht lang Weihrauch. Es sind ruhige, besinnliche Szenen, die der Heio schon mehr als sonst hier zeigt. Und als Zuschauer spürt man ein bisschen, wieso dass der Ort so mystisch ist und wieso dass die Mönche dort wohnen wollen, auch wenn sie jeden Tag von Touristenmassen fast überrollt werden.
Der armenische Pater zum Beispiel steht jede Nacht vor dem Grab und hält seine heilige Messe und singt aus vollem Hals, manchmal ganz alleine. Das berührt mich irgendwie, das bewegt mich, auch wenn ich vielleicht selber den Sinn nicht verstehe oder wenn ich vielleicht auch nicht weiß, worum es ihm genau geht. Aber ich bin auf jeden Fall fasziniert davon, dass er es mit so einer Ernsthaftigkeit, mit so einer Leidenschaft und auch mit so einer Liebe jede Nacht macht.
Wegen dem sieht der Heio schon mehr aus seinem Film als Parabeln. Als Parabeln auf das Zusammenleben der Menschen und auf die Kompromisse, die es dabei braucht. Besonders in Jerusalem, aber auch überall sonst auf der Welt.
Der Film vom Heio Schomerus heisst «Im Haus meines Vaters hat es viele Wohnungen». Er läuft seit letzter Woche in verschiedenen Schweizer Kino. Das war ein Beitrag von Michel Renaud. Goldfield in unserer Sendung «Zwischenhalt» am Samstagabend auf DRS1. Jetzt ist es 20 Minuten vor 7. Er ist der oberste Repräsentant der Protestantinnen und Protestanten in unserem Land. Der Pfarrer Thomas Wipf, Ratspräsident vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund. Ende Jahr tritt er zurück. In den 12 Jahren von seiner Amtszeit hat er sich stark eingesetzt für den interreligiösen Dialog und für die Ökumene. Im Gespräch mit unserer Heidi Kronenberg und dem Hans-Jörg Schulz redet Thomas Wipf über Möglichkeiten, aber auch Grenzen vom Zusammenarbeiten zwischen den christlichen verschiedenen Konfessionen und erläutert, was für ihn heute reformiert sein bedeutet in der Zeit der vielen Kirchenaustritte.
Thomas Wipf, noch bis Ende Jahr 2010 sind Sie Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes und da stehen Sie ja 2,5 Millionen protestantischen Gläubigen vor. Was heißt für Sie reformiert sein?
Ich stehe den Menschen nicht vor. Ich tue etwas in ihrem Auftrag. Und das ist schon etwas ganz Wichtiges für die reformierte Überzeugung des Glaubens. Wir sind eine Kirche von unten. Das heißt, wir verstehen uns sehr stark als Glaubensgemeinschaft, als Gemeinschaft sehr unterschiedlicher Menschen, die auch ihre eigene Glaubensbiografie haben. Wir können den persönlichen Gewissensentscheid und können die Frage, wie wir zu Gott stehen, zum Glauben, können wir nicht delegieren an Institutionen und im übertragenen Sinne auch nicht Verantwortung an den Staat übergeben, sondern die Partizipation, die Bedeutung des einzelnen Menschen, seiner Überzeugung auf dem gemeinsamen Grund des Glaubens an Gott und des Evangeliums, das ist ganz entscheidend. Und ich spüre auch, dass in der Entwicklung der Menschen, in ihrem Denken, die ja zum Glück in Richtung Selbstständigkeit geht, da glaube ich, dass das evangelische Verständnis des Glaubens auch für die Zukunft einen wichtigen Einfluss haben. Wir wollen mündige Menschen. Für die Institution, für die Kirche, für meine Aufgabe ist das vielleicht nicht so einfach, denn wie kann man eine Kirche auf ihrem gemeinsamen Grund zusammenhalten, die Kohäsion des Ganzen und trotzdem auch das, was sich entwickelt, ernst nehmen, aufnehmen und fördern.
Für diese Zukunft, die Sie angesprochen haben, ist ja auch wichtig, wie groß die Kirche ist, wer in ihr noch mittut. Nun haben wir einen Trend schon seit Längerem, dass sowohl in den reformierten Kirchen als auch in den katholischen Kirchen Menschen austreten, die Kirche verlassen oder gar nicht erst eintreten. Ich denke, durch diese unglaubliche Erschütterung, die im Moment die katholische Kirche ergreift, wird nochmal ein Urteil gegen Kirche generell wahrscheinlich auch generiert in der Bevölkerung. Wie wird denn dieser Trend sich auf die Dauer für Sie auswirken in der reformierten Kirche, dass Sie kleiner werden müssen?
Ja, es ist so, in der Schweiz wird die reformierte Kirche, werden die christlichen Kirchen kleiner. Weltweit ist es anders. Ich bin, und das freut mich immer, gibt mir auch Energie, konfrontiert mit Situationen in China oder in anderen Ländern, wo die Zahl der Protestantinnen und Protestanten sehr stark steigt. Weltweit steigen die Zahlen der Mitglieder der christlichen Kirchen. Das darf man nie vergessen, aber es ist richtig, wir werden kleiner. Noch gehören 80% der Bevölkerung in der Schweiz zu einer christlichen Kirche, aber ihre Beziehung zur Institution oder Organisation wird schwächer wie zu anderen. Und ich finde es schade, denn ich bin überzeugt, erstens braucht die Kirche Menschen in ihrer ganzen Vielfalt, die die Sache der Kirche weitertragen, die Hoffnung und die Perspektiven, die Glauben geben kann. Mir ist es wichtig, dass, auch wenn unsere Kirche, die Reformierte, kleiner wird, wir eine Drittelsgesellschaft haben, ein Drittel evangelisch reformiert, ein Drittel römisch-katholisch und ein Drittel Angehöriger anderer Kirchen oder Menschen, die entscheiden, nicht einer Kirche anzugehören, was ich natürlich respektiere, dass wir da nicht kleinlich werden, wenn wir klein werden, dass wir auf der Grund der Freiheit des Evangeliums und dieser Gestaltungskraft eine Kirche sind, die offen bleibt für viele Menschen, die ihre Verantwortung übernimmt, die nicht sich zurückzieht in ein Glaubensghetto, sondern wirklich auch darauf vertraut, Kirche ist eine Dienstgemeinschaft, ist nicht Selbstzweck. Und solange es von Gott her Kirche braucht und Menschen, die in der Kirche den Glauben weitergeben, werden wir in einer Form auch weiter existieren.
Gemeinsam können die Kirchen mehr erreichen als jede einzeln für sich, reden wir von der Ökumene, Thomas Wipf. An der Basis funktioniert diese ja recht gut. Die verschiedenen Kirchen feiern zusammen Gottesdienste, arbeiten auch in den Hilfswerken zusammen. Aber weiterhin stemmt sich ja die römisch-katholische Kirche oder die römisch-katholische Hierarchie, muss man eigentlich sagen, gegen ein gemeinsames Abendmahl mit anderen christlichen Gemeinschaften, mit anderen Kirchen. Ihre Schwesterkirche argumentiert ja mit dem unterschiedlichen Amtsverständnis, also dass das Bischofsamt und das Priesteramt notwendig sind in der Kirche. Thomas Wipf, wie geht es der Ökumene?
Es gibt nicht nur die römisch-katholisch-evangelische Ökumene, es gibt auch die protestantische Ökumene. Und da haben wir in den letzten 10, 20 Jahren entscheidende Fortschritte gemacht. Reformation bedeutet ja Erneuerung der einen christlichen Kirche. Die reformatorische Bewegung ist an vielen Orten aufgebrochen. Vor allem natürlich auch durch Luther in Deutschland, aber Calvin in der Schweiz und an vielen anderen Orten. Und darum hat sich eine Vielfalt von reformierten evangelischen Kirchen ergeben. Es brauchte Jahrhunderte, bis wir wirklich auch gespürt haben, wir gehören zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Grund, das Evangelium, die Sakramente und den Auftrag in der Welt als Christen zu leben. Das ist die Grundlage der Ökumene und da kann es unterschiedliche Kirchen geben. Wir können darum die römisch-katholische Kirche als christliche Kirche selbstverständlich anerkennen. Es ist auch nicht an uns zu urteilen, wer Kirche ist oder nicht, solange wir den gleichen Grund des Evangeliums Jesu Christi haben. Natürlich hat sich in der Geschichte der katholischen, der römisch-katholischen Kirchen haben sich Elemente ergeben, zu denen wir keinen Zugang haben, die wir auch nicht verbinden können mit biblisch-theologischen Überzeugungen, das Primat des Papstes, diese fast monarchistische Männerhierarchie, der Ausschluss der Frauen aus dem ordinierten Amt. Ich denke, dass alle Kirchen, auch wir, die wir eine Kirche sind, die sich immer reformieren soll, semper reformanda, wir brauchen wieder eine Reformation. Wir brauchen es, denn ich schaue zuallererst, was unsere Aufgabe ist als evangelische reformierte Kirche, aber auch die römisch-katholische Kirche, braucht heute dringend eine Reformation, braucht einen Martin Luther und einen Johannes Calvin. Vermutlich übernehmen heute die Menschen in der Kirche diese Aufgabe. Wenn ich daran denke, wie Frauenorganisationen in der Schwesterkirche jetzt auch sich bemerkbar machen und sagen, was sie verändern möchten. Ich habe großes Vertrauen auf die Kraft von unten zur Veränderung der Kirche.
Das heißt, Sie vertrauen sehr stark auf die Basis, was Ökumene angeht, sind aber skeptisch gegenüber den jeweiligen Hierarchien.
Ich vertraue sehr stark, ja, denn es gehört zu unserer Grundüberzeugung, dass wir eine Glaubensgemeinschaft sind. Es ist natürlich schwierig, wenn das Modell eine hierarchische Kirche von oben ist, dass da Veränderungen möglich sind. Aber auch da gibt es Menschen selbst in diesen Ämtern, in der Schwesterkirche der römisch-katholischen, die weiterdenken, die ökumenisch gesinnt sind. Ich denke, das geht quer durch und wir können nicht nur einfach auf die römisch-katholische Kirche blicken und feststellen, was da alles aus unserer Überzeugung falsch ist, sondern wir müssen gemeinsam auf neue Ziele zugehen.
Ist das nicht, wenn ich das nochmal nachfragen darf, nicht sogar ganz gut nach allem, was Sie gesagt haben, dass es diese Unterschiede gibt und dass man nicht noch weiter zusammenwächst? Also diese berühmte Wort von der versöhnten Verschiedenheit, ist das nicht sogar ganz sinnvoll, wenn man sich die unterschiedlichen Kirchenmodelle anschaut, sodass die Menschen doch dann die Wahl haben? Ich gehe lieber zu der etwas freieren, liberaleren, reformierten evangelischen Kirche oder ich bin interessiert an dem, was die katholische Kirche mir zu bieten hat.
Diese Verschiedenheit spiegelt auch die Verschiedenheit der Bibel. In der Bibel spiegelt sich der Glaube der Menschen in der Begegnung mit Jesus, mit den Aposteln. Und das ist auch schon verschieden, sodass Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit kein Skandal ist, sondern eine Bereicherung.
Der Thomas Wipf, Präsident vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund. Im Gespräch mit der Heidi Kronenberg und dem Hans-Jörg Schulz. Morgen, am Morgen in der Sendung Perspektiven, hören Sie den Thomas Wipf nochmal um 8:30 auf DRS2 in der Sendung mit dem Titel Ungeniert reformiert. Das ist der Seis am Samstagabend mit der Sendung Zwischenhalt und jetzt dann gerade mit dem Glockenglüt zum Ostersonntag. Und das kommt von der katholischen Kirche St. Michael von Weggenstetten, Kanton Aargau. Das Tal der 26 Glocken. Mit dieser kirchturmorientierten Bezeichnung ist vor ein paar Jahren anlässlich von Kulturtag das Weggenstetter Tal im Nordwesten vom Kanton Aargau beehrt worden. Das Tal bildet den oberen Teil vom Möhlintal, wo sich vom Tiersteinberg in nordwestlicher Richtung durch den Tafeljura nahe an der Grenze zum Baselland zücht und anschliessend das Gemeindegebiet vom Möhlin im weiten markanten Reibogen durchquert. Mit 6,5 Tonnen Gewicht ist das Glüht im Turm von der katholischen Kirche St. Michael von Weggenstetten im wahrsten Sinn vom Wort das Gewichtigste, das schwingt und tönt vom ganzen Möhlintal. Weggenstetten hat rund 1100 Einwohner. Es ist ein starkes Bauern- und Gewerbedorf, das seit 1980 eine starke Bevölkerungszunahme erlebt hat. Das Dorf liegt abseits vom grossen Verkehr im Schoss von einer schönen, weissen und waldgrünen Landschaft. In einer Beschreibung vom Kanton Aargau aus dem Jahr 1844 wird die topografische Situation vom ehemaligen Marktfleck mit der Lage in einer Schale verglichen, weil die Wege auf drei Seiten aufwärts gegangen sind. 679 Einwohnerinnen und Einwohner haben dortmal 1844 in der Gemeinde gewohnt und wer zwischendurch wollte einkehren, eins trinken, der konnte wählen zwischen dem Adler, dem Schlüssel, zum Schwanen oder auch zur Sonne. Außerdem hat zu selber Zeit ein Autor das Schulhaus von Weggenstetten als schönste Schulhaus vom ganzen Bezirk Rheinfelden bezeichnet. In dem Schulhaus ist 1717 die erste Landschule vom Bezirk eröffnet worden. Und auch die Dorfkirche ist als schönste vom Bezirk von dem Autor bezeichnet worden. Es ist eine Kirche mit einem schmucken, barocken Bau mit leuchtend roten Zifferblättern, wo leicht erhöht über dem Ortskern thront. Mitte vom 16. Jahrhundert ist die Pfarrei im Damenstift Säckingen angegliedert worden. 1741 hat dem Fürstab Dissin von Säckingen der süddeutsche Architekt Bagnato mit dem Neubau vom Langhaus und Chor beauftragt. Und 1750 hat das vollendete Werk dürfen eingeweiht werden. Das Schiff mit einer geschnitzten Bruder Klaus Statue unter der Orgelempore und der als Queroval konzipierte Chor, wo der Anlage den Stempel von der Originalität aufdruckt, überrascht durch eine prächtige Rokoko-Ausstattung und festliche Atmosphäre. Der spätgotische Frontturm hat 1948 ein vierstimmiges Glüht bekommen, wo dann 1985 noch um die tiefe Herz-Jesu-Glocke erweitert worden ist. Und die Inschrift von dieser Glocke nimmt Bezug auf die Passion Christi und trifft mit dem genau das momentane aktuelle Thema vom Kirchenjahr. Sehet das Lamm Gottes, das wegnimmt die Schuld der Welt. Deres Eis mit der Glocke zum Ostersonntag mit der katholischen Kirche St. Michael von Wegenstetten, Kanton Aargau.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.